Die bildgebende Medizin, die hat viel verändert und unter anderem erlaubt sie es uns, in den Körper des Menschen hineinzuschauen. Inwieweit würden Sie sagen, hat das denn Körperbilder nicht nur auf anatomischer Ebene verändert?
Ja, das hat die Körperbilder natürlich enorm verändert. Und die Auswirkungen dieser Veränderung der Körperbilder merken wir natürlich nicht nur, wenn wir zu Untersuchungen gehen und selbstverständlich dann computertomografische oder magnetresonanztomografische Befunde erhoben werden, sondern eben auch im Alltag. Das sind Effekte, die wir gar nicht so leicht beeinflussen können. Zum Beispiel denken Sie an ein junges Paar, das das erste Kind erwartet und dann begeistert die Ultraschallbilder über WhatsApp an alle Freunde verschickt.
Da heißt es dann natürlich auch, dass mithilfe von bildgebenden Verfahren eventuell auch festgestellt werden kann, dass was mit dem Kind nicht in Ordnung ist und dann eingegriffen werden kann, darf, sollte oder eben auch nicht.
Ja. Das stimmt, wobei die bildgebenden Verfahren da eine weniger große Rolle spielen als die DNA-Feindiagnostik, die ja dann nicht über Bilder, sondern über Blutbefunde erhoben wird und durch Untersuchungen erhoben wird, was ein bisschen ein anderes Verfahren daneben ist. Aber vielleicht blicken wir nochmal kurz in die Geschichte zurück. Man könnte ja sagen, dass die gesamte Neuzeit, die Moderne, bestimmt ist von dem Bestreben, den Bereich des Sichtbaren unentwegt zu erweitern. Ich habe gerade nochmal nachgesehen, die ersten Mikroskope, die ersten Fernrohre, das markiert sozusagen den Beginn des 17. Jahrhunderts. Das sind zunächst ganz einfach maschinengestützte optische Instrumente, die uns helfen, in Bereiche hineinzusehen, die wir vorher eben nicht sehen konnten, ganz egal, ob es jetzt um den Himmel, also sozusagen das Makroskopische, oder eben um, was weiß ich, einen Wassertropfen geht im mikroskopischen Bereich.
Und das ist was, was dann natürlich nicht nur die Medizin betrifft, sondern auch Naturwissenschaften allgemeiner. Ganz wichtig natürlich auch in der Physik, die bildgebenden Verfahren, insofern als da eine Sichtbarmachung des kleinsten von Atomen möglich war. Können wir da auch noch ein bisschen drauf blicken?
Ganz genau. Also die Verfahren der Sichtbarwerdung, der Sichtbarmachung etwa in der Physik sind nicht weniger wichtig als diese Verfahren in der Medizin und hängen ja auch historisch dann jeweils eng miteinander zusammen. Man könnte vielleicht, wenn man darüber nochmal nachdenkt, einen Unterschied noch einführen, nämlich den zwischen maschinengestützter Erweiterung des Sichtbaren, das wäre das Beispiel Mikroskop oder eben auch Teleskop, Fernrohr, und den Bereich des maschinengenerierten Erweitern des Sichtbaren. Maschinengeneriert heißt, ich habe Maschinen, die mir Bilder bescheren oder ermöglichen, die ich auf anderen Wegen eigentlich nie sehen, nie erzeugen könnte. Denken wir zum Beispiel an das kürzlich gefeierte erste Foto unter Anführungszeichen eines schwarzen Lochs. Das war natürlich nicht einfach irgendwie ein Foto, das man schießt, wenn man in den Himmel guckt, womöglich mit Unterstützung von Teleskopen, sondern das ist eben schon ein, wenn man so will, ein computergeneriertes Bild, das wir alle mit großer Faszination und Begeisterung gesehen haben. Die Farbgebung, die wir sehen, wenn wir Bilder von Galaxien, da gibt es ja inzwischen massenweise wunderbare Fotobände, das sind natürlich alles schon mit Hilfe von Computern generiert. Bilder. Und Ähnliches gilt für die medizinischen Verfahren. Es macht einen Unterschied, ob ich ein Röntgenbild habe oder eben ein Computertomogramm, das mit ganz anderen Techniken erzeugt wird. Also im einen Fall sehe ich etwas mit Hilfe eines in diesem Fall neu entdeckten Verfahrens und Apparats und im anderen Fall wird etwas eigentlich, so könnte man sagen, errechnet. Und wenn wir beim Rechnen sind, dann sind wir beim maschinengenerierten Erweitern des Sichtbaren. Und das ist, glaube ich, ein neues Feld, ein neuer Bereich, der uns eben Bilder beschert, die wir eigentlich nicht sehen können und von denen wir uns auch gar nicht vorstellen können, unter welchen Bedingungen wir sie sehen können. Und das unterscheidet sich natürlich vom Blick durchs Mikroskop oder durch das Fernrohr.
Ja, Sie haben da jetzt diesen Unterschied gemacht zwischen den maschinengenerierten Bildern und den anderen. Was beides der Fall ist, ist, dass es eine Erweiterung der menschlichen Sicht ist und eine Erweiterung, die dadurch Apparaturen geschieht und die ja eben auch vielleicht das Verhältnis von Menschen und von Menschen zu Dingen oder zu Maschinen beeinflusst hat.
Klar, in dem Moment, in dem wir mit maschinengenerierten Bildern konfrontiert sind, fällt es sehr schwer, diese Bilder zu unterscheiden von Bildern, die wir eben nur maschinengestützt, Beispiel Fotoapparat, erzeugen. Maschinengenerierte Bilder sind solche, die eben, wie gesagt, errechnet werden von Computern und die was anderes zeigen, als man dann zum Beispiel auf einem auf einer Fotografie oder auf einem Röntgenbild sehen kann. Das finde ich sehr spannend. Aber wir könnten noch einen anderen Bereich dazu nehmen, der ebenfalls zunächst in den Anfang der Moderne zurückführt, das heißt ins 17. und 18. Jahrhundert. Und das wären all die Bilder, an die wir uns auch selbstverständlich schon gewöhnt haben und die wir Diagramme nennen und die vor allem in der Statistik eine ganz große Rolle spielen. Es wäre mal sehr schön, auch diese Bilder unter dem Gesichtspunkt der bildgebenden Verfahren zu betrachten, denn natürlich war das eine unglaubliche Erweiterung von auch sozusagen Regierungstechniken, die im Zusammenhang damit stehen, dass sich jetzt zum Beispiel große Populationen, große Kollektive untersuchen kann, Daten erheben kann und diese Daten dann wiederum in ein Bild übersetzen kann. Am Anfang sind das schlichte Kurven und dann sind irgendwann das, was wir heute alle kennen, nämlich die Tortendiagramme oder die Säulchendiagramme, wo man dann bestimmte Zahlenverhältnisse auf einmal sehr anschaulich abbilden kann. Und das war dann im 20. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass sich Pioniere wie zum Beispiel Otto Neurath Gedanken darüber gemacht haben, wie man eine Bildstatistik entwerfen kann, die noch etwas variantenreicher ist als die Säulen- und Tortendiagramme. Das heißt, wir sind auch hier dabei, Dinge, die wir nicht sehen können. Wer kann schon Populationen von, wie jetzt in Deutschland, über 80 Millionen oder weltweit 7 Milliarden überblicken. Aber man kann das eben auch mit Bildverfahren, die auch wiederum errechnet werden, in Zusammenhang bringen und dann sozusagen auch hier den Bereich der Sichtbarkeit, etwa in der Demografie, erweitern.
Also auch als Vermittlung von Inhalten, die Bilder, die man sich da zunutze macht in Technik, aber auch in Medizin, all diese Dinge, die wir da besprochen haben, das heißt nicht, wenn ich mir das anschaue, dass ich es zugleich verstehe, wenn ich kein Fachwissen habe. Also es wird eine Codierung vorgenommen, die ich vielleicht gar nicht lesen kann. Inwieweit würden Sie sagen, wird denn das Sehen können durch diese Technisierung vielleicht auch unzugänglicher?
Naja, unzugänglicher in einem bestimmten Sinn. Ich brauche Fachwissen schon allein, um ein Ultraschallbild eines Embryos angemessen interpretieren zu können. Ich brauche natürlich Fachwissen, um dann komplexere Computertomogramme und Ähnliches interpretieren zu können. Das spielt in der Medizin übrigens auf sehr interessante Weise mit dem eben berührten Bereich zusammen. Denn Medizin ist ja auch inzwischen eine Wissenschaft, die mit Big Data operiert, das heißt mit ganz großen Datenmengen, die aus vielen, vielen Patientendaten erhoben werden, aus Vergleichsstudien, aus Untersuchungen der einfachsten und komplexesten Fragen, die statistisch behandelt werden können. Und dieses Zusammenspiel von Rechenmethoden der Statistik und der Mathematik auf der einen Seite und der computergenerierten Bildgebung auf der anderen Seite, das erzeugt tatsächlich eine Form von Bildentstehung, Bildwissen, das sehr oft dann den Laien selber gar nicht mehr so einfach zugänglich ist.
Eine andere Sache, die mir eben aufgefallen ist, die natürlich dann die Bilder in Form von Diagrammen, vielleicht von Fotografien zum Beispiel oder von einer Computertomographie unterscheidet, ist die Form der Repräsentation von Wirklichkeit, wo es ja auch ganz unterschiedliche Blickwinkel darauf gibt, von Seiten der Naturwissenschaften, aber auch von Seiten der Kulturwissenschaften zum Beispiel.
Es gab ja auch schon heftige Kritik natürlich in der Kulturgeschichte oder in der Wissenschaftsgeschichte an der Erhebung dieser Big Data-Repräsentationen und Bildern, die, ich denke zum Beispiel an Michel Foucault und seine Kritik an dem, was er Biomacht nannte, das heißt die Verfügbarmachung von sehr großen Zusammenhängen in oft sehr einfachen Bildern. Das ist vollkommen richtig und wir haben gegenwärtig in der Medizin natürlich auch eine Diskussion darüber, wie weit eigentlich die Big Data-Verfahren reichen müssen und ob nicht doch der hippokratische Eid die Medizin eigentlich dazu verpflichtet, auch den Einzelpatienten, das Individuum, nicht in diesen Daten mehr untergehen zu lassen, sondern zu berücksichtigen. Das läuft dann oft unter dem Stichwort from bench to bedside, also sozusagen von dem Statistik. statistischen Wissen, von dem großen Datenwissen hin zum Patienten als Individuum, mit dem man sozusagen an der Bettseite das Gespräch führen muss, um eine genaue Anamnese seiner Erkrankung und damit auch eine geeignete Therapie ausfindig machen zu können.
Ja, und in der medizinischen Diagnostik zum Beispiel, da dienen die Bilder als Beweise, was ich sehe, das glaube ich dann. Und das ist eine ganz andere Perspektive, als die man vielleicht in den Kulturwissenschaften hat, die immer wieder betont, dass da ein Bild kein Äquivalent zu uns umgebenden Welt ist, was ja eigentlich das Wort Bild schon in sich trägt. Wie würden Sie denn darauf blicken?
Ein Bild ist eben eine Repräsentation und ein errechnetes Bild ist das noch in viel, viel größerem Maße. Das ist etwas, was wir uns schon bewusst machen müssen, dass eben ganz bestimmte Arten von Bildern, die errechnet werden, eben nicht in diesem Sinn, auch von den Maschinen nicht gesehen werden. Also Computertomografien entstehen durch einen komplexen Berechnungsvorgang und werden daraus dann generiert. Das ist eigentlich etwas, was zwar wie gesagt den Bereich des Sichtbaren, ähnlich wie beim Beispiel des schwarzen Lochs, erweitert, aber auch den Begriff der Sichtbarkeit verändert. Das, was wir hier sehen, ist eigentlich nicht zu sehen. Das ist ein Versuch, sozusagen etwas in den Bereich des Sichtbaren zu übersetzen, was eigentlich dort gar nicht vorkommen kann. Und die Kritik richtet sich dann natürlich darauf, dass man Bilder nicht so einfach als Beweise betrachten kann, sondern eben immer auch dessen eingedenk sein muss, dass sie ein Stück weit Konstruktionen sind. Konstruktionen, die natürlich mit Hilfe von validen Methoden entwickelt werden, also aus Nicht-Einfachheit sozusagen das Lego-Spiel, aber die dann doch auch ein bisschen relativiert werden müssen und können, wenn es um die Beweislast geht. Inzwischen wissen das ja auch Gerichte, die mit Bild- und Videobeweisen nach wie vor mit Respekt und Vorsicht umgehen. Das wird natürlich verwendet, aber es ist als einziger Beweis oft auch zu wenig. Und selbst Gesichtserkennungssoftware und so weiter kann dann die Beweisführung nicht schon sozusagen abschließen, sondern allenfalls zu ihr beitragen. Und das ist ein interessanter Aspekt, den natürlich auch das Hörerpublikum gut kennt, inzwischen sogar schon von Fußballspielen, wo man weiß, dass der Videoassistent, der jetzt beurteilen soll, ob eine Abseitsstellung, ein Foul oder was auch immer passiert ist, manchmal auch irren kann, wo man dann vom Fernsehgerät sitzt und sagt, das war doch nie im Leben, durch einen Elfmeter zu ahnden.
Also auch was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, in der medialen Öffentlichkeit. Wie würden Sie denn sagen, hat diese technische Entwicklung, die wir jetzt hier so ein bisschen angekratzt tatsächlich auch nur haben, einhergegangen ist vielleicht mit einer Entwicklung, die wir im Alltag erleben, so der Allgegenwart von Bildern und dadurch auch eine Vorherrschaft des Sinns des Sehens?
Das hat eine Vorherrschaft, das Sehen hat eine Vorherrschaft gegenüber dem Hören übernommen und das ist ein bisschen natürlich auch die Botschaft dieses vorhin zitierten From Bench to Bedside. Manchmal muss man auch hören und nicht nur sehen und manchmal muss man auch einen komplexeren Eindruck etwa von einem Individuum in einer medizinischen Behandlung gewinnen und für sich offenbar zu machen versuchen. Insofern ist hier schon eine Dominanz des Bildes und des Sehens eingetreten, die inzwischen ja auch in eigenen Forschungseinrichtungen, ich denke etwa an das Kolleg über die Bildevidenz, also das Bild und Evidenz, das heißt Glaubwürdigkeit, Überzeugungskraft und so weiter, so unmittelbar zusammengedacht werden, kritisch betrachtet. Es gibt auch Ideen zu einer Bildpädagogik, die eben auch bildkritische Impulse ermöglichen und einüben soll, sodass man in der Lage ist, Bildern nicht einfach, weil sie Bilder sind, zu vertrauen, nicht einfach für einen Beweis zu halten, was wir gesehen haben.